Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Heute ist es in der Kanzlei im Mikrofon richtig proppevoll, kann man sagen, weil ich habe 5 Personen, waren wir noch nie. Das ist heute der Fall.
Nee,
ich glaube nicht. Also, was haben wir hier? Wir haben Mareike hier, wir haben Britta hier, das überrascht weniger. Was vielleicht überrascht, ist, dass wir auch Anja und Rüdiger hier haben. Und die können gleich mal kurz sagen, wer sie überhaupt sind. Ich nehme so viel vorweg, dass sie nicht dem Beruf der Juristen entstammen, sondern, ja, was ist denn das gewaltenteilungsmäßig?
Exekutive.
Exekutive, ja, der Exekutive quasi hier. Also wir haben jetzt quasi verschiedene Gewalten hier am Tisch.
Welcher würdest du dich jetzt zuordnen?
Der vierten.
Ja, ich bin ja gesetzgebend.
No? Du?
Ja.
Du gehörst den Medien an, der vierten
Mann. Ja, ich bin auch nur Dienstleister. Gut, also ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier, Anja und Rüdiger. Sagt doch mal kurz für unsere Hörerinnen, wer seid ihr, was habt ihr mitgebracht?
Ja, ich bin Anja und ich habe mitgebracht entweder ziemlich viele spannende Geschichten aus meinem Dienst oder auch ein paar Fragen zu grundsätzlichen Dingen, die vielleicht den Hörer interessieren, hinsichtlich, was erwartet mich eigentlich, wenn ich zur Polizei gehe?
Mhm.
Oder warum traue ich mich vielleicht nicht unbedingt, die Polizei anzurufen?
Mhm.
Oder in welche Situation kann ich überhaupt geraten, wenn ich die Polizei rufen sollte oder auch nicht?
Ja, sag doch nochmal kurz, was hast du so gemacht in den vielen Jahren und Jahrzehnten deiner Tätigkeit im Wesentlichen?
In ganz kurzen Worten, ich habe gemacht einen ganz spannenden Bereich Taschendiebstahl, richtig klasse. Dann war ich 7 Jahre beim Staatsschutz und habe Linksextremismus, Terrorismus gemacht.
Oh.
Dann war ich beim Landeskriminalamt für Sexualdelikte.
Mhm.
Dann war ich die letzten Jahre beim operativen Opferschutz und dazwischen noch im polizeilichen Stab, im Führungsstab des LKA.
Wow.
Ja, und so die eine oder andere kleine Station, die aber jetzt nicht ganz prägend war.
Das ist schon ein Mega-Fundus, aus dem wir dann heute schöpfen können für diese Folge. Und das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja auch noch Rüdiger da. Der hat ja auch noch so ein ganzes Package dabei.
Ja, hallo, ich bin Rüdiger. Ich bringe mit 43 Jahre Polizeidienst, habe eine Verwendung gehabt nach der Bereitschaftspolizei an einer kleinen Wache oben in Niendorf. Dort war ich dann 2 Jahre lang Zivilfahnder, wurde dann umworben vom mobilen Einsatzkommando. Das ist ja die Spezialeinheit in Hamburg, Aufgaben integriert, SEK, MEK, PSK. Dort war ich 24 Jahre, danach bin ich in die Verwaltung gewechselt, war oberster Waffen- und Gerätewart der Polizei Hamburg und habe den Ausrüstungsstandard mit definiert für die Polizei Hamburg. War zwischenzeitlich auch im Stab, war kurze Zeit Büroleiter vom Leiter des Landeskriminalamtes und in meiner letzten Funktion war ich Leiter der Beratergruppe. Die Beratergruppe ist eine Funktion der Polizei Hamburg und zwar beschäftigt sich die Beratergruppe hauptsächlich mit Lagen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland ereignen, im Bereich Erpressung, Geiselnahme, Entführung, um dann, falls so eine Lage mal in Hamburg eintreten würde, den dortigen Polizeiführer, der das im Nebenamt macht, der kommt im Hauptamt aus einer Leitungsfunktion, den Polizeiführer zu beraten und zu unterstützen.
Ja, okay. Wow. Mega, spannend, ne?
Total. Ja. Wie viele Folgen nehmen wir auf?
2, das können wir auch schon verraten.
Ja, also, ich weiß nicht, ob wir damit auskommen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Ist ja auch davon abhängig, wie das ankommt, ne?
Das stimmt.
Da draußen. Wir machen das ja für die Hörerin da draußen,
das stimmt.
Nicht für uns.
Ah, oh, so ein bisschen schon auch. Wir finden ja, das also, ja auch total spannend.
Tatsächlich, also im ersten Zuschnitt haben wir uns ja 2 Themen rausgeschaut. In der ersten ist es tatsächlich so ein bisschen fast ein generelles Thema. Was ich total spannend finde, weil es auch so diese psychologische Komponente hinter diesen ganzen rechtlichen und polizeilichen Themen irgendwie betrifft und man sich da irgendwie auch selber so ein bisschen hinterfragt, wie funktioniere ich eigentlich so von meinem Kopf oder wie würde ich in gewissen Situationen funktionieren? Also, das klingt jetzt noch sehr abstrakt, worum soll es gehen? Die Frage eigentlich, die uns umtreiben soll in dieser Folge, ist, warum ist es so, dass so viele Opfer nicht zur Polizei gehen und Anzeige erstatten?
Der Blick geht Richtung Anja, die den Bereich der Sachbearbeitung.
Ich muss jetzt mal die Frage nachdenken. So.
Und natürlich hat das ganz viele Facetten, aber...
Ja, gefühlt schon, würde ich sagen. Gefühlt ist es tatsächlich schon, dass man sagt, ach, eine Anzeige, nee. Ach, das ist ein doofes Thema und dann kriegen das die Freunde mit und irgendwie bin ich auch da, schäme ich mich so ein bisschen dafür, was da passiert ist.
Warum schämst du dich? Wofür?
Dass ich in Anführungsstrichen zu blöd war und irgendjemanden auf den Leim gegangen bin, vor dem mich im Grunde genommen die Öffentlichkeit, die Medien gewarnt haben.
Ja, dass du selber Schuld auch hast an dem, was dir passiert ist und jetzt andere dafür arbeiten müssen, um dich zu...
Also bestes Beispiel doch das, was unseren Freunden passiert ist, dass sie auf einer Wanderung einen Anruf bekommen. Mhm. Er kriegt einen Anruf und ein vermeintlicher Sachbearbeiter seiner Bank sagt, Mensch, hier ist gerade ein bisschen Drive bei ihm auf dem Konto. Ich muss da ein bisschen Steuern eingreifen. Sie kennen mich ja. Können Sie mir mal ganz kurz Ihre Bankdaten rüberschieben? Mhm. Genau. Und artig und obrigkeitshörig, wenn die Bank sich meldet, jawohl, mein Sachbearbeiter, ja, ja, klar. Vertrauensperson, da passt auf mein Geld auf. Das ist gut, was er jetzt macht. Ich gebe ihm mal die Daten, dann kann noch weniger passieren. Ja.
Ja, und die Sorge natürlich, dass tatsächlich mit deinem Geld was ist. Das ist natürlich auch, er hat dich da ja auch an einem wunden Punkt erwischt. Ja. Ne? Dein Geld ist dir auch heilig. Das wird sie ja schützen.
Hat er eine Anzeige geschrieben?
Nein, er hat keine Anzeige geschrieben. Seine Frau hat das Handy aus der Hand geschlagen, hat gesagt, bist du des Wahnsinns. Aber wir haben doch auch irgendwie mal festgestellt, dass die Menschen da unterschiedlich ticken. Wenn eingebrochen wird, rufen alle sofort 110 an. Ne? Ja. Weil da keiner kommt und sagt, mein Gott, sind sie jetzt irre, uns deswegen in der Nacht anzurufen. Das ist selbstverständlich. Die gute Polizei, die böse Polizei ist noch ein ganz anderes Thema. Aber dann gibt es eben auch Delikte, wo Menschen sagen, da rufe ich nicht an, weil das ist noch nichts für die Polizei. Den mache ich da unnötig Ärger und Arbeit. Das ist noch nichts für die Polizei, weil ich selber das Risiko einschätze oder ich gehe erstmal selber gucken. Ich ermittle erstmal ein bisschen, bevor ich die anrufe. Wir können uns ja mal selber hinterfragen, wie oft wir eigentlich schon mal, also jetzt nicht du und ich, Rüdiger, sondern wir alle, die wir hier sitzen, wie oft haben wir eigentlich schon mal 110 angerufen? Ich muss dazu sagen, ich habe das schon ab und zu immer mal gemacht, auch wenn ich alleine unterwegs war. Aber ich bin nun auch 40 Jahre dabei gewesen. Ich kenne die Kollegen, ich weiß auch, wie die ticken und ich weiß auch, dass sie ganz normal sind. Und trotzdem habe ich 110 angerufen und mir ging das Herz, mir ging die Pumpe und ich habe gedacht, was sage ich dem jetzt, dass der das versteht, warum ich ihn jetzt anrufe? Mhm. Einmal habe ich angerufen, weil dann Kinderfahrrad im Graben lag und dann, ja, habe ich gedacht, rufst du jetzt dafür die Polizei an? Das ist so ein Punkt, ne? Mhm. Habt ihr schon Polizei gerufen?
Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich bei mir in der unmittelbaren Nachbarschaft und ich wohne ja auf so einem Dorf, ne? Und so drei Häuser weiter lag vor dem Haus so eine Maske, so eine Art Karnevalsmaske. Ich gedacht habe, das sieht irgendwie komisch aus. Handschuhe, also einmal Handschuhe und ein richtig fetter Schlüsselbund mit so Generalschlüsseln und allem Möglichen dran. Und ich habe das liegen gelassen und habe versucht, die Polizei zu motivieren, das abzuholen, an sich zu nehmen. Keine Chance. Ja, die sahen sich dafür nicht zuständig und haben gesagt, fahren Sie mal bitte zur nächsten Polizeiwache. Und
mit
bringen
den Sachen.
Das dahin.
Bringen
mit
das dahin.
Den Sachen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Das hat mein Mann dann gemacht. Also er hat es versucht, weil es war Wochenende und da war keiner. Daraufhin ist er dann in die nächste Stadt, zur nächsten Polizeiwache gefahren. Und die haben gesagt, ja, leider sind wir nicht zuständig. Ja. So, und schlussendlich ist es dann irgendwann im dritten Versuch in der Polizeiwache gelandet. Aber es war schon so, dass ich gedacht habe, also offensichtlich, also warum liegt das da? Es gibt keinen einzigen Grund, warum da ein Schlüsselbund, einmal Handschuhe und so eine Maske liegen sollte. Außer, da steckt irgendwie ein Raubüberfall, ein Diebstahl, was auch immer hinter. Und es hat sich auch tatsächlich herausgestellt, es waren die Tatmittel, sagt man das? Die Tatmittel von einem Einbruch in das Vereinsheim. Ist jetzt vielleicht nicht spektakulär, aber für die Dorfpolizei habe ich gedacht, oder? Also, Ja, aber die sahen sich nicht so richtig veranlasst, irgendetwas damit zu tun.
Ja, das ist doch eigentlich genau das Spannende. Warum haben die sich nicht zuständig gefühlt? Ja. Was haben die für eine eigene fernmündliche Prognose erstellt?
Genau.
Warum solche Sachen in dieser Kombination ja auch da lagen?
Ja.
Also wenn du als Normalbürger, sage ich jetzt mal, mit natürlich juristischen Vorkenntnissen, schon eine Bewertung vor Ort machst, das könnte irgendwas sein, was relevant wäre und auf eine Straftat hindeutet. Warum hat die Polizei da eine andere Beurteilung der Lage?
Ja.
Ne? Und so, und du hast jetzt da angerufen und ich schwöre dir, da rufen 30 Leute, lass das doch da liegen. Ne? Was geht dich das an? Soll doch ein anderer finden, die rufen dann nicht.
Du meinst die Nachbarschaft.
Ja, andere Bürger.
Aber würdest du dann immer empfehlen, die Polizei zu rufen?
Ja, weil unterm Strich entlastest du dich doch selber und übergibst die Verantwortlichkeit dafür zu entscheiden, ist das jetzt was Relevantes anderen. Du kannst auch bei ganz anderen Sachen, ich sage jetzt mal, Kinderschuhe irgendwo im Wald gefunden oder sogar ein Küchenmesser, das irgendwo liegt, Tatzusammenhänge haben, die du gar nicht erkennen kannst, wo die Polizei seit Wochen darauf wartet, dass sich endlich einer meldet.
Das stimmt, das war mir auch gar nicht so klar. Ja,
und das machen wir Menschen aber automatisch, dass wir selber die Lage beurteilen, das einschätzen und dann auch für uns abschätzen, ist wichtig, ist nicht wichtig und damit machen wir der Polizei arbeiten, dann rufen wir nicht an.
Ein Vorgesetzter hat mal zu mir gesagt, in dem Moment, wo man sich über die Konsequenz seines Handelns Gedanken macht, hat man schon die Entscheidung getroffen. Und wir wollten jetzt darauf hinaus, was ist eigentlich mit Anzeigeverhalten bei der Polizei? Was hält einige davon ab, zur Polizei zu gehen und eine Strafanzeige zu erstatten? Ist es die räumliche Entfernung oder denkt man sich, oh, da ist jetzt so wie im Supermarkt, ist ja jetzt super viel Betrieb, da sitze ich eine halbe Stunde, alle gucken mich doof an. Liegt es vielleicht auch daran, dass man selbst Opfer ist, so aus deiner Tätigkeit, LK 42?
Dazu muss man sagen, LK 42 ist die Dienststelle in Hamburg, die Sexualdelikte bearbeitet. Das ist, glaube ich, nochmal ein sehr spezielles Thema. Der Umgang als Opfer, als Eigenerlebtes mit einer Straftat, gerade in diesem besonderen Bereich. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück zu den Gründen, warum Menschen vielleicht nicht zur Polizei gehen. Ich glaube, das ist ganz breit gefächert. Das gibt mit Sicherheit viele Menschen in Bereichen, die eher vielleicht mit Polizei zu tun haben oder mit Gefahren oder Straftaten. Die sind der deutschen Sprache vielleicht nicht so mächtig. Die rufen aus den Gründen schon nicht an, weil sie schon gar nicht wissen, wie sie das jemandem erklären sollen. Dann gibt es Menschen, die grundsätzlich misstrauisch sind gegenüber der Polizei. Da kommt immer noch bestimmt irgendwo Polizeistaat und Kontrolle aus dem Kopf heraus. Und die sagen, die helfen mir in dem Moment, wo ich sie brauche, mir so und so nicht. Und ich glaube eben diese Ernsthaftigkeit des Anliegens, das ist der Hauptpunkt für mich, dass die Menschen sagen, das sollen andere regeln und komm, misch dich da nicht ein, du hast hinterher nur Ärger. Und dann musst du vor Gericht aussagen und dann wissen die, wo du wohnst und wer du bist und dann lauern dir die Angehörigen auf und dann schlagen sie dir die Scheiben ein oder zerkratzen dein Auto. Und dann packen die das weg und entschuldigen ihr Nicht-Anrufen damit, mit wird schon gut gehen oder ich bin ja nicht der einzige Mensch auf der Welt.
Aber das ist ja auch ein Punkt, muss ich sagen. Also zum einen finde ich, oder habe ich mal gehört, dass natürlich auch viele Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, gerade vielleicht aus Ländern, wo die Polizei eine ganz andere Rolle hat, nämlich genau so ist, wie du es beschrieben hast, Polizei eher so als Macht und Druckmittel, da geht man nicht zur Polizei, man regelt das untereinander. Und der andere Punkt ist aber schon auch diese Angst, ich hatte das jetzt im privaten Zusammenhang mitbekommen, da hat ein Junge von einem anderen Jungen, ne, 14 und 16, der Ältere war 16, der wurde halt ins Gesicht geschlagen, gab es vorher so ein bisschen so eine Gemengelage. Der wurde dann angezeigt, die Eltern sind dann mit ihm zur Polizei, haben den Täter angezeigt. Und dann kam die Gerichtsverhandlung, dann wurde quasi das Opfer als Zeuge geladen und es war wirklich so viel los. Er hatte solche Angst, dass wenn er da aussagt, dass dann dieses ganze Trüppchen und die Freunde, dass die ihm auflauern werden, wenn er mit der U-Bahn unterwegs ist. Und da kann einen die Polizei dann ja auch nicht wirklich sinnvoll schützen. Also ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen.
Ja, ich auch. Und deswegen muss man da individuell immer drauf gucken, bevor man irgendwie die Lanze über jemanden bricht.
Wobei, man muss ja auch ganz klar sagen, die Strafanzeige ist an keine Form gebunden.
Ja.
Man denkt immer, man muss zur Polizei gehen und dann sitzt da ein Schutzmann und dem erklärt man das alles. Der fertigt dann den Vordruck, leitet das weiter an die Kriminalpolizei. Also es langt auch, ich überziehe jetzt ein bisschen, wenn man zu Hause das aufschreibt, hiermit erstatte ich eine Strafanzeige und
online.
Schickt es oder online und schickt es zur Polizei.
Geht es auch anonym?
Ja. Nein, es geht, man kann das natürlich machen, aber das wird nicht weiter verfolgt.
wie willst du das ermitteln dann? Das ist natürlich schwer, ne?
Also, na, dir fehlt ja schon der Zeuge zu diesem Schriftlichen, dann, was du dann da bekommen hast. Das ist schwierige Sache. Ja.
Ich würde noch einmal zurückkommen auf das, was du gerade sagtest. Ich glaube, auch da ist die Frustration vielleicht relativ hoch, weil man weiß, ich sag mal, so eine einfache Körperverletzung, die wird ja in der Regel eingestellt. Da passiert ja im Zweifel auch nichts. Und ich glaube, auch das könnte ein Grund sein, weshalb die Menschen sagen, ja, das muss ich gar nicht erst zur Anzeige bringen, weil das wird eh nicht weiter verfolgt, ne?
Ja, genau.
Also ich hatte mal irgendwie im Studium hatten wir da die Einstellungsquoten, die waren wahnsinnig hoch in dem Bereich. Also das war echt irre.
Auch bei Sachbeschädigung und so, ne?
Ja.
Ja, diese ganzen Massendelikte sind immer ein Problem, ne?
Sag mal, und Taschendiebstähle, das ist echt noch so ein Thema, ja?
Also ich habe Taschendiebstahl gemacht von 1987. Und zwar eigentlich war das noch mit meine schönste Zeit, weil tatsächlich da waren viele Taschendiebe noch aus südeuropäischen Ländern da, als das auch noch nicht EU war. Das war natürlich spannend. Und die in ihren bunten Röcken ihre Sachen versteckt haben und da war bei Karstadt Kaufhof, da war immer viel los, da haben die Parfüm geklaut oder auf dem Fischmarkt, ne? Und da hat mich, ich hatte Glück, ich hatte einen älteren Kollegen, der hat mich da angelernt, viele Tricks gezeigt, die so drauf haben. Aber es ist tatsächlich so gewesen, man hat sie festgenommen, die hatten kleine Kinder dabei, denen haben die Mütter dann nachher auch tatsächlich immer mit Nadeln in den Po gestochen, damit die Kinder richtig brüllen, damit die Polizei die Nerven verliert und die möglichst schnell wieder rauskickt.
Das ist ja unfassbar.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Und tatsächlich, du hast sie aus dem Polizeipräsidium, das war ja damals noch Berliner Tor, rausgeschmissen und dann sind sie wieder, ne, Brinkmann, Karstadt, Alsterhaus, die BKA-Runde haben wir das genannt, da sind sie dann wieder rein und haben dann wieder weiter geklaut. In Massen, ja. Ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, wobei Großveranstaltungen, die ich selber auch meide, immer noch heutzutage. Muss immer darauf achten, wenn du mal in Prag bist und alle gucken auf diese Uhr, nimmt Glockenturm da oben drin und es gucken zwei, drei auf Fotos nach unten, das sind dann immer die Taschendiebe. Alle anderen gucken nach oben und die klauen sie unten, nehmen dir die Sachen weg. Ja, ja. Da sieht man das, ne? Oder Barcelona, da gehst du durch die Fußgängerzone, kommst hinten an, da kannst du eigentlich schon fast zu 100% gewiss sein, dass du nur noch die Hälfte deiner Sachen hast.
In Pisa haben wir es auch gesehen, ne?
In Pisa mit den Tüchern haben sie gewedelt. Ja, und ich stehe da tatsächlich, aber ich finde das so spannend, mit offenem Mund. Und Rüdiger sagt dann immer, guck dir das an, der da vorne, der kommt gleich da um die Ecke. Und tatsächlich kommt der dann an, ne? Diese drei Jungs, ne? High Five haben sie gemacht mit so einem älteren Herrn. Und wir beide haben uns angeguckt und haben gesagt, nee, ist alles klar. 30 Meter weiter, halbe Stunde später.
War die Armbanduhr weg.
Ja, und zwei Schutzleute
klatschen ab, dann löst sich der Verschluss der Armbanduhr, er nimmt die Hand runter und er zieht sie weg.
Ja, und zwei Schutzleiter aus Spanien haben dann seine heulenden 80-Jährigen gehabt. Ja, also schnell kannst du gar nicht gucken.
Also ein bisschen kräftiger.
Also Taschengeld.
Ja, das verkraftet hier dieses System da nicht, deswegen wollte ich das nicht.
Das ist ja krass.
Ja.
Da denkt man immer, man wird das merken eigentlich.
So, und jetzt gehst du zur Polizei, also eine Freundin von mir ist in Barcelona auch beklaut worden, richtig mies auch, auf der Rolltreppe haben zwei gesagt, komm, wir tragen euch die Koffer und der Ehemann hat gesagt, das ist ja nett von dem, oben angekommen war der Koffer weg und die Tickets waren weg, das Handy war weg und alles und da hat die Polizei gesagt, wie blöd sind sie eigentlich, das weiß man doch, wenn man nach Barcelona kommt, dass man hier beklaut wird, das ist auch schon schlecht, ne? Oder? So, jetzt bist du aber, um den Bogen mal zu spannen, zu dem anderen Thema. Jetzt bist du wirklich tatsächlich Opfer einer Sexualstraftat geworden. Oder auch häusliche Gewalt. Es gibt ja viele Delikte auch, wo Frauen, Männer auch, natürlich, stigmatisiert werden durch das Delikt. Ja? Es hat sich viel getan. Es gab früher mal diese Zeiten in der Polizei, wo es dann hieß, wenn eine Frau so eine Anzeige erstattet, dann muss auch eine Frau da sein, die das aufnimmt, weil Frauen das nicht gerne Männer erzählen wollen. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
Das war die Zeit der weiblichen Polizei. Die wurde dann extra abgefordert, das kenne ich auch noch.
Ja, genau.
Wurde man dann die WP anrufen und die kamen dann zur Anzeigenaufnahme extra zur Wache.
Genau, und währenddessen hast du da als Frau tatsächlich aber stundenlang oder wie auch immer schon im Vorraum gesessen und jeder andere, der da irgendwie reinkam und irgendwas wollte, hat erstmal geguckt, warum sitzt sie da eigentlich und heult. Ganz schlecht war auch, wenn der Kollege dann nach hinten gerufen hat, du Steffi, kommst mal her, hier ist eine Frau, die hat gesagt, sie ist vergewaltigt worden. Da ist natürlich schon mal so eine Hemmschwelle da, dass du sagst, oh Gott, tue ich mir das eigentlich an? Und jeder von uns weiß es und ich gucke euch an, ihr wisst es auch, man ist überfallen worden, die Polizei nimmt die Spuren auf und da steht man da und entkleidet sich und dann wird natürlich angeguckt, wo sind die Verletzungen, dann kommt der Fotograf, macht seine Lichter an und geht ganz dicht mit der Kamera rauf und du stehst da und dieser Moment, den ich so oft bei Frauen erlebt habe, der geht einem unter die Haut, weil das eine ganz schlimme Situation sein muss, nach dem, was dir ja vorher passiert war. Ich spreche jetzt nicht über uns, die wir, was weiß ich, irgendwo im Freibad uns so umziehen, sondern weil du wirst untersucht, das wird hinterfragt und du musst es zeigen, du musst es auch an Stellen zeigen, die du unter normalen Umständen auch nicht im Wildfremden präsentierst. So, und dann kommst du noch in eine Vernehmungssituation und ein schlechter Kriminalbeamter dahinter fragt nicht, der sagt nur ja und arm. Ein guter, der fragt auch kritische Fragen, weil wenn er sie nicht fragt, dann stellt sich spätestens nachher der Verteidiger des Täters die kritischen Fragen und dann kommen die dann auf den Tisch. Und auch das ist keine schöne Sache für jemanden, der Opfer einer Straftat geworden ist. Da fragst du nicht, warum sind sie denn da alleine im Dunkeln langgegangen und warum haben sie denn nicht ein Taxi genommen. Warum sind sie denn da auch noch betrunken langgegangen? Das fragt man als Polizist schon nicht. Aber das Opfer selber weiß ganz genau, in welche Lage es sich gebracht hat, selber gebracht hat. Das ist auch ein Moment, den kannst du dem Menschen auch nicht nehmen. Weil wenn du immer sagst, es ist der Täter und es war in seiner Verantwortung, dich zu überfallen, hier auf dich zu lauern im Gebüsch, dann nimmst du jedem anderen Menschen, der da lang geht, auch die Möglichkeit, auf sich selber aufpassen zu können. Natürlich müssen wir immer auf uns rauf gucken, wie wir uns verhalten. Ne? Mhm. So, und dann kann ich viele verstehen, die sagen, das tue ich mir nicht an. Und da müssen andere Institutionen dran, um zu sagen, du musst den Mut fassen, zur Polizei zu gehen. Und da sage ich jetzt mal ganz deutlich, da ist der Weiße Ring ganz groß gefragt mit einer Notruftelefonnummer, täglich erreichbar, 24 Stunden, nicht ganz, immer nur von 7 bis 22 Uhr, glaube ich. Aber die unterstützen, auch bevor die Polizei überhaupt im Spiel ist. Und
ist an der Seite der Opfer, steht an der Seite der Opfer. Und man muss auch dazu sagen, die Polizei ist da auch professioneller oder anders geworden, ist mit der Zeit gegangen.
Genau.
Das ist auch, dass die Opfer auch jetzt nicht mehr so im Fokus der Schutzpolizei stehen an der Wache, sondern auch getrennt, separiert werden.
Ja, man diskret sitzt nicht mehr vorne.
Ja, genau.
Was ich ganz interessant fand, ist tatsächlich dieser Ansatz, dass du sagst, als Opfer muss ich auch gucken, wie habe ich mich in die Situation gebracht. Ich bin aber eigentlich der Ansicht, ich darf betrunken mit einem kurzen Rock im Dunkeln irgendwo lang gehen und mir darf aber trotzdem nichts passieren.
Ich glaube, das meint so, Anja aber auch nicht anders, sondern es geht eher um die Selbstwirksamkeit, ne? Dass man sagt, ich habe trotzdem mein Leben ja in der Hand. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und natürlich ist der Täter verantwortlich, aber du machst ja als Opfer wahrscheinlich ja trotzdem Gedanken, warum bin ich da lang gegangen, warum bin ich da betrunken lang gegangen und das hilft dir nicht.
Ach, das meinst du, die Gedanken, ja.
Genau, und dass du wahrscheinlich sagst, ich hätte es ja in der Hand gehabt, auch wenn du nicht verantwortlich bist.
Ach so, das meinst du, okay.
Ja, oder?
Völlig richtig. Meinst
völlig richtig, genau, ja. Nein. Genau so ist es richtig
ausgedrückt. Ja. Ich glaube, dass
sonst fällst du ins Bodenlose. Wenn du immer sagst, es ist nicht in meiner Verantwortlichkeit, es sind immer nur die anderen, dann weißt du nicht, woran du dich halten sollst, damit sowas nicht passiert. Und völlig richtig, auch wir als Frauen müssen mit kurzen Röcken im Dunkeln durch den Park gehen, ohne dass uns was passiert. Genau. Völlig klar.
Und ist nicht gerade in dem Bereich auch die besondere Schwierigkeit, dass es häufig eben keine Zeugen gibt?
Ja.
Also, dass die Opfer eben darauf angewiesen sind, dass man ihnen wirklich einfach auch glaubt.
Vor allem bei häuslicher Gewalt, ne?
Ja, und Vergewaltigung in der Ehe. Da ist nie ein Zeuge bei, da guckt keiner durch Schlüsselloch. Ja, das ist eigentlich deutlich durch diesen polizeilichen Fachbegriff, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den harmonischen Dreiklang, schon mal von gehört?
Nee.
Ja, das ist einmal der Zeugenbeweis, der Sachbeweis und das Geständnis. Das ist optimal, wenn alles drei zusammenkommt, wenn du es hast.
Also nicht so praxisrelevant, ja?
Genau, hast du natürlich bei solchen Delikten nicht. Da fehlt dir der externe Zeuge. Also ist der Mensch selber sein eigener Zeuge, eine eigene Sache. Und da geht es natürlich um tatsächlich die Glaubhaftigkeit der Aussage, um Widersprüche. Du hast natürlich auch nicht in allen Fällen, also ich sage das mal ganz deutlich, du hast bei Sexualdelikten nicht immer Verletzungen. Also müssen wir jetzt nicht so weit gucken, aber wenn dann normaler Geschlechtsverkehr passiert, weil das Opfer in dem Moment eben sich nicht mehr gewehrt hat, dann sind da jetzt nicht unbedingt Verletzungen, die der Gynäkologe sieht. Im besten Falle hast du natürlich auch welche Spuren vom Täter. Mhm. Das wäre natürlich klasse, hast du aber natürlich auch nicht immer. Also kommt es darauf an, was das Opfer schildert. Und da ist auch eine Verantwortlichkeit in der Polizei, da schon eine saubere Vernehmung zu machen und die Widersprüche zu erkennen und eventuell schon auszuräumen.
Und dafür gibt es ja dann eben diese Spezialdienststellen. Ne? Also ich würde dich jetzt bitten, auch den Opfern Mut zu machen, anzuzeigen und zur Polizei zu gehen. Das hörte sich anfänglich so ein bisschen, sondern nein. Zum einen, wenn ich nachts allein durch den Park gehe, digitale Welt lässt es zu, da habe ich mein Handy, da habe ich WhatsApp, da kann ich Live-Daten schicken, wo ich gerade bin. Ich kann auch das Mikrofon einschalten, sodass man hört, dass ich jetzt da irgendwo längs gehe, dass ich auch geortet werden kann. Das gibt mir ja eine Sicherheit. Es gibt ja mitunter als Frau auch, ich sag mal, Wege, die sind unvermeidbar. Die muss ich eben jetzt mal im Dunkeln gehen, um nach Hause zu kommen.
Ja. Genau.
Und eben das Zweite ist eben auch nochmal die Frauen zu bestätigen, ja, die Polizei hat sich weiterentwickelt, es läuft anders ab als aus den Taschendiebstahlzeiten.
Der 60er, 70er, 80er Jahre, genau, völlig richtig. Und auch schon anzurufen, die Polizei, noch bevor was passiert ist. Es muss nicht immer erst eine Straftat passiert sein, bevor man anruft. Man kann auch anrufen und sagen, hier ist noch einer im Dunkeln, ich bin hier im Park, helfen Sie mir.
Täterverhalten zeichnet sich ab. Da streicht einmal um Bahnhof rum. Ja. Das können aber auch unbeteiligte Dritte machen, die sagen, hier steht immer einer, der guckt so auffällig.
Ja.
Auch dafür ist Polizei da, dass man sagt, bevor die Straftat passiert, da ist immer einer, der guckt andauernd hier in den Frauen hinterher, da passt was. Den habe ich selbst als Zivilfahnder gehabt und siehe da, war keine Strafanzeige, aber er war schon mal in Erscheinung getreten und wir haben dementsprechend einen Bericht wieder vermerkt.
Ja, genau. Also ich bin so der Allerletzte, der sagen würde, rufen Sie bloß nicht an, das ist alles Murks, was da passiert. Ganz im Gegenteil. Ich habe das selber bearbeitet und weiß, wie wichtig das ist, dass die Polizei mit ihrem Fachwissen da unterstützt und tut und macht. Und das kann man als Mensch selber gar nicht beurteilen, was nachher alles gemacht werden muss am Tatort.
Ja. Vielleicht haben wir ja sogar noch ein bisschen, also ich habe mich ja vorbereitet, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Tricks, in Anführungsstrichen, die Mut machen können. Ich schmeiße euch mal ein Stichwort rüber, was ich nämlich ganz interessant fand, ich wusste es vorher nicht, dass es auch eine vertrauliche Spurensicherung gibt. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen.
Die Gerichtsmedizin nimmt Spuren von Sexualtaten bei Opfern auf und lagert die ein. Und erst wenn das Opfer in der Phase ist, dass es sagt, ich bin bereit, es anzuzeigen, werden dann diese dokumentierten Spuren der Polizei übergeben. Vorher bleiben die da verwahrt.
Wie würde das praktisch ablaufen? Also wo würde ich mich melden müssen?
Du würdest dich unter der, ich kenne sie nicht auswendig, ich denke, das erwartest du nicht von dir. Du würdest dich tatsächlich, und du musst es googeln, die Rufnummer der Gerichtsmedizin, da steht das auch drin, ganz groß. Da würdest du anrufen und du machst einen Termin mit denen. Das kannst du natürlich nicht Tage später machen, wenn du Opfer von so einer Tat geworden bist. Die sind rund um die Uhr da, die Gerichtsmediziner, auch die Ärzte, von denen ich jetzt spreche. Und die nehmen alle Spuren ab bei dir.
Ja.
Alles.
Und damit ist aber nicht eine Ermittlung, eine Anzeige, es wird nicht quasi in dem Sinne vermerkt.
Wird nicht.
Es sind eben Ärzte, die der Schweigepflicht unterliegen. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Also in dem Moment, wo Polizeibeamte im Spiel sind, Strafverfolgungszwang, bringen wir das zur Anzeige. Wenn wir Kenntnis kriegen von einer Straftat, bringen wir das zur Anzeige. Und das passiert eben nicht bei Ärzten.
Ja. Anja, ich habe nochmal eine Frage, weil ich weiß, als wir uns damals kennengelernt haben, da fand ich das so spannend, da hast du mir von diesem Opferschutz erzählt.
Ja.
Wenn jetzt so eine schwere Straftat quasi ans Licht kommt, wo ist dann der Punkt, wo die Polizei, ich weiß noch gar nicht, ob die Polizei dafür zuständig ist, aber wo jemand dann entscheidet, okay, diese Frau, nehmen wir mal an, die muss jetzt in irgendein Opferschutzprogramm, also die muss weg, die kann jetzt nicht wieder zurück zu ihrem Mann, sondern die müssen wir jetzt untertauchen lassen. Gibt es sowas tatsächlich?
Ja, das gibt es tatsächlich. Ist jetzt, glaube ich, ein wenig im Umbruch, was die Struktur und Organisation angeht. Aber aus der Zeit, in der ich da war und ich habe das mitgegründet, gibt es das, weil man festgestellt hat, Mohrsal, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das war diese junge Türkin, die von ihrem Bruder erstochen worden ist. Mohrsal war so der Auslöser, dass man gesagt hat, dass Menschen, die sich in Hamburg in Gefahr befinden, nicht mehr Opfer von Tötungsdelikten werden sollen, weil die Polizei hilft und unterstützt. Es ist tatsächlich so, dass wir als Dienststelle, die das gemacht haben, die Menschen aus der Gefahr gebracht haben, in einen anderen sicheren Bereich, unterstützt durch Dienststellen, die das Risiko eingeschätzt haben, weil das haben wir nicht selber gemacht, sondern dafür gibt es noch wieder andere Fachleute, die gesagt haben, ja, dieser Täter ist wirklich gefährlich, dieses Opfer muss weg. Das ist natürlich das letzte Mittel erst, wenn du einen Menschen woanders hinbringen musst und ihn versteckst, weil vorher müssen ganz viele andere Sachen passiert sein. Auch täterorientiert. fragt man sich, warum sperren die nicht denjenigen weg, der, von dem die Gefahr ausgeht. Das geht oftmals nicht. Na, man stellt sich das nur mal vor, der ist auf der Flucht, der weiß aber, wo das Opfer wohnt. Und die Polizei hat eine Risikoeinschätzung gemacht, die bedeutet, die Gefahr ist hoch. So, dann macht man nicht, ist zu teuer, die Polizei vor die Tür stellen. Wie lange? Oder bis der Täter gefasst ist? Oder du bringst eben das Opfer aus der Gefahrenzone raus. Da knüpfe ich jetzt nochmal den Bogen auch zur Anzeigenerstattung. Da sind auch viele unsicher, ob sie das überhaupt anzeigen sollen, gerade aus dem Bereich häusliche Gewalt, weil natürlich auch viel Frauen betroffen sind. Mhm. Das sind Frauen, die vielleicht selber gar keinen Job haben, wissen gar nicht, wenn es der Ehemann war oder ist. Wie geht mein Leben weiter? Wer zahlt meine Miete? Wer sorgt dafür, dass wir Essen und Trinken haben? Wo bleibe ich überhaupt? Wer will schon in ein Frauenhaus? Wir sind so dankbar, wir können so dankbar sein in unserem Land, dass wir diese Frauenhäuser haben, wo auch hochprofessionell gearbeitet wird. Aber das ist keine Situation, wo man es länger aushält, weil man ist da schon gewissen Regularien unterworfen. Was sagen die Nachbarn dazu? Was sagt mein Arbeitgeber dazu? Ich kann da nicht mehr zur Arbeit gehen, wo ich immer hingegangen bin, weil das weiß ja mein Mann oder der Täter eventuell. Da stürzt so viel drauf ein, auf diese Frauen, dass die sagen, ich halte das aus. Ich kriege den Typ schon irgendwie hin, dass er wieder ungefährlich ist. Oder sie hauen selber ab. Oftmals auch tatsächlich mit anderen Frauenhäusern. Aber dann kann das schwierig werden, weil heutzutage sind alle immer irgendwie so ein bisschen vernetzt, ne? Digital und Medien. Und man kann Menschen schon schnell finden, wenn man das möchte, ne? Man kann die Erfolge nicht messen, weil wir hatten noch kein Tötungsdelikt oder Gefahr für Freiheit oder Leben. Aber die Fälle, die wir hatten, da sind wir dankbar um jeden Einzelnen, dass wir den Menschen in ein besseres Leben helfen konnten. Mhm. Mhm.
Vielleicht könnt ihr nochmal, weil ich glaube, es ist spannend, dass es da so natürliche Reaktionen gibt und dass gewisse Dinge auch normal sind, wie so ein Schock zum Beispiel, dass man erstmal gar nicht adäquat reagiert. Vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich normal, sodass man auch irgendwie vielleicht ein beruhigtes Gefühl bekommen kann, zu sagen, okay, wie ich gerade reagiere, ist ein total menschliches Verhalten und hat, und das finde ich so wichtig, nicht etwas zu tun mit meiner eigenen Glaubwürdigkeit. Das Problem ist, man denkt, okay, jetzt habe ich mich so und so verhalten, jetzt bin ich direkt unglaubwürdig, jetzt brauche ich gar nicht mehr anzeigen, jetzt habe ich eh verloren. So. Und dass ihr da einfach mal so ein bisschen so einen Eindruck gibt, was ist eigentlich normal? Also wie ist es menschlich, sich zu verhalten?
Also normal, glaube ich, ist Schämen vor das, was passiert ist. Ich schäme mich davor, dass ich Opfer eines Betruges geworden bin. Das passiert uns mit Sicherheit auch. Wenn wir beklaut werden im Einkaufszentrum und unsere Handtasche ist weg mit allen Papieren und Handy, dann schämen wir uns, weil wir irgendjemandem sagen müssen, wir haben da nicht aufgepasst.
Und sind super geschockt, weil wir wissen, was da jetzt für Arbeit hintersteht, um wieder in ein normales Leben abtauchen zu können. Ja. Die ganze Lauferei zu den Ämtern, zu den Behörden. Ja. Und.
Dass jemand überhaupt so in unsere Aura gedrungen ist, unseres eigenen intimen Bereiches, Schutzraum, sag ich jetzt mal, die Tasche, die ich bei mir habe, das Haus, in dem ich wohne, eingestiegen, über die Terrassentür, Beifahrerseite vom Auto aufgerissen, eine Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen, geraubt. Das sind ja alles so Momente, wo wir glauben, da sind wir sicher. Und wenn da einer eindringt, das versetzt uns, glaube ich, ganz massiv in Ängste.
Aber in einer völlig normalen Reaktion dann auch zu sagen, Polizei und Polizei auch gleich darauf hinweisen, meine Papiere sind weg und mein Schlüssel ist weg, der weiß, wo ich wohne, gegebenenfalls fährt er zu meiner Wohnadresse.
Ja.
Und eben dann auch die Konsequenz, die Struktur, also ich komme ja von der Spezialeinheit und da hieß es immer mentale Vorbereitung. Also gewisse Sachen gar nicht so weit von sich wegschieben, sondern immer wieder mal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich, wenn mir das Portemonnaie geklaut wird? Was ist denn eigentlich auch weg? Mein Ausweis, meine Kreditkarte, meine EC-Karte. Und was muss ich tun, wenn diese Sachen weg sind? Welche Nummern muss ich wählen, damit die Konten gesperrt werden, falls da Zugriff möglich ist? Aber das ist immer diese mentale Vorbereitung. Ich glaube, es haut einen immer noch mehr um, wenn man immer glaubt, das passiert mir nicht. Und dann passiert es und dann ist man richtig arg geschockt.
Jetzt will ich es nicht so philosophisch machen oder politisch, aber ist nicht auch Teil von Freiheit, dass man sich diese Gedanken nicht macht? Also ich habe vorhin schon so ein bisschen kurz gestockt, ja, dass man irgendwie sagt, so hey, ich als Frau muss ich mich jetzt quasi schon präventiv verhalten, wenn ich durch den Park gehe, dann muss ich mein Handy haben, dann muss ich irgendwie das aufzeichnen mit einem Mikrofon und so weiter. Also da haben wir schon auf jeden Fall doch einen Verlust von Freiheit, ne? Wenn das der Standard quasi ist, ne?
Nein. Wenn du ins Auto steigst und nach Hause fährst, schnallst du dich doch auch an. Das ja, hast du auch nicht an. Es geht ja um, also für mich ist es dann auch.
Aber warte, warte, da muss ich jetzt mal einmal reinmachen. Also, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Aber auf der einen Seite zu sagen, wenn ich ins Auto steige, schnalle ich mich an, ist die gleiche Prävention, wie wenn ich durch den Park gehe, dann mache ich das lieber nicht im Dunkeln, nicht nachts, nicht alleine. Ich finde es ein anderes Level. Weil wenn ich einen Autounfall baue, also ich nehme jetzt mal nicht den Fall, es kommt jemand anders mit Absicht und fährt in mich rein, weil das könnte man sicherlich vergleichen. Aber ich finde einen Unfall mit einem bewussten Übergriff, ich finde das schon eine Differenzierung.
Nein, ich wollte in die Wahrscheinlichkeiten, nein. Ich wollte gar nicht, ich wollte in die Wahrscheinlichkeit. Also ich kann auch jederzeit unangeschnallt Auto fahren. Die Risiken in der Folge erhöht sich ja gewisse Form der Wahrscheinlichkeit, dass was passieren kann.
Ja, ich habe vermutet, dass du dahin willst.
Ja, da will ich hin.
Genau, ja.
Ich glaube, es sind auch vielleicht so natürliche Verhaltensweisen. Also wenn du, keine Ahnung, du machst jetzt einen Urlaub in einem ganz armen Land, dann ist irgendwie klar, dass du deinen Schmuck da gar nicht mit hinnimmst, sondern am besten komplett ohne Schmuck dahin fährst. So eine ganz normale Vorgehensweise.
Dass ich mein Portemonnaie in einem geöffneten Rucksack auf dem Rücken trage. Da will ich hin. Genau da will ich hin. Weil Jan sprach von Freiheit. Wo ich sage, ja, aber du musst natürlich auch gucken, wo ich mich frei bewege. Es gibt Räume, in denen du dich völlig frei bewegen kannst. Aber es gibt auch Räume, die nur eingeschränkt Freiheit zulassen. So ist es nun mal.
Mhm. Was das aber auf der anderen Seite natürlich nicht legitimiert. Aber da
nein, davon spreche ich ja nicht.
Ne? Ja, klar.
Nein, aber die Täter, die suchen sich ja die Schwachstellen des Menschen aus.
Ja,
wo du angreifbar bist, da wo dein Portemonnaie rausgreifbar ist, sag ich jetzt mal ganz platt, das da in deinem Rucksack, oder wo du am Telefon überrascht wirst vom Schockanrufen, Enkeltrick, oder wo du überrumpelt wirst.
Ne? Nachts.
Ja, und ich habe immer all die Jahre den Menschen gesagt und auch den Kindern, und die mir wichtig waren, ihr müsst auf euch auch ein Stück weit selber aufpassen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und junge Mädchen so und so, du kannst trinken, wenn du in so einem Schutzraum bist, wo du mit deiner Freundin bist oder zu Hause. Aber lass es sein, wenn da Typen sind, die du nicht kennst. Ich habe das immer wieder erlebt. Dann geraten die in Situationen rein und dann brauchst du nicht viel, dass die Mädels völlig von der Rolle sind. Die sind nicht mehr in der Lage, sich zu wehren.
Nur aufgrund des Alkohols oder auch durch die Zusätze, die womöglich verabreicht
sind. Beides. Wo ich sage, warum bist du nicht, also warum, ne, ist ja immer so eine blöde Frage, weil das ist ja immer so ein schon Schuld. Ja. Was hat dich daran gehindert, habe ich immer gesagt. Was hat dich daran gehindert, aufzustehen und einfach wegzugehen? Und da kommt als Antwort, der hat mich so komisch angeguckt. Und ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt aufstehe und weggehe, dann mache ich ihn noch wütender. Dann passiert mir erst recht was. Das ist so irrational im Nachhinein zu fassen, was Menschen für Gedanken haben in dieser Situation. Mhm. Aber vorher zu sagen, lass es sein. Mhm. Geh da gar nicht erst hin. Und geh vor allen Dingen schon nicht mit irgendeinem wildfremden Typen irgendwo lang. Oder mit.
Mhm.
Ich spreche jetzt nicht von Mitschmackern. Ich spreche von einer 17-Jährigen, die irgendwie einen kennenlernt. Und er sagt, wollen wir? Und du sagst, ja. Und hinterher weißt du nicht mehr, woher kam der, wie hieß der? Und dann ist die Situation, ist das Kind im Brunnen gefallen. Ja. Lass es.
Ja, also was halten wir fest? Was gibt es an Lösungen? Also ihr habt Weißer Ring auf jeden Fall genannt. Wir hoffen auch, dass die Polizei immer noch ein adäquater Ansprechpartner ist nach dieser Folge. Was gibt's noch weiter an Einrichtungen, Möglichkeiten, die wir nennen können?
Ja, zwei Damen sitzen uns schon gegenüber hier. Also ich denke, ein Rechtsanwalt würde ich immer auch noch mit ins Vertrauen
ziehen. Wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin, auf jeden Fall.
Immer.
Auf jeden Fall.
Mache ich doch bei anderen Sachen auch.
Ja,
ne?
Klar.
Wenn ich irgendwelche, ich weiß doch gar nicht, was da alles machbar ist und möglich ist. Da frage ich doch Fachleute.
Auch nicht als Täter nur immer, sondern eben auch das Opfer. Bitte auch zum Anwalt gehen.
Ja.
Also es gibt bei Gericht zum Beispiel die Zeuginnenbetreuung. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Es gibt viele, viele Sachen. Da könnten wir eine ganze Folge mitmachen, was es alles gibt. Ja. Aber die Zeuginnenbetreuung zum Beispiel, die einfach Menschen abstellen, die da arbeiten, die das gesamte Gerichtsverfahren mit dir durchstehen, damit du nämlich nicht da alleine sitzt und dann sitzt da noch der Täter und die Verteidiger und wenn es ganz schlecht läuft, noch die ganze Familienbande von dem Täter und du musst alles offenbaren, was passiert ist. Die machen das schon so, dass du da das durchstehst. Ganz toll.
Dann habe ich zum Schluss eine gar nicht so schöne Schätzfrage, aber wir müssen mit einer Schätzfrage enden. Das Gesetz will es so. Und zwar gibt es eine von der EU organisierte Studie zur Frage unter anderem, wie groß der Anteil eigentlich an Frauen ist, die sexualisierte Gewalt, die ihnen widerfahren ist, anzeigen. Was denkt ihr? Wie groß ist der Anteil?
Von meiner Vorstellung aus, ja, wo sexualisierte Gewalt anfängt, dann würde ich sagen maximal irgendwie 20%.
Hätte ich auch gesagt.
Also ich hoffe 60% und glaube auch unter 50%.
Also ich glaube nicht, dass es, es kommt doch mal auf das Alter an deiner Studie. Ich glaube, heutzutage haben durch viele Social Media Frauen mehr Mut, das anzuzeigen. Ich würde sagen, es sind bald 70%, die das anzeigen, der Frauen. Ja, die haben mehr Mut.
Jan.
Also dann ist was Verrücktes auch noch heute passiert, weil Reike war sehr, sehr nah dran.
Ich hätte da auch 20 gesagt. Ja, du hast dich angeschlossen.
Ja, das Verrückte ist, dass Reike jetzt mal gewonnen hat, ne? Oder darf ich das verstehen?
Genau, eine von 8 Frauen. Oh. Das ist schon, es ist schon alarmierend einfach. Oh. Und
heftig, ne?
Mhm. Ja. Ich danke euch.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.